Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis mit diesen Themen. Mehr Lohn, bessere Leistungen. Die Stadt will Kadersalär anheben und rechtfertigt sich dafür. Beim Kanton arbeiten und für einen Kanton politisieren, das ist im Wallis nicht möglich. Wir fragen, warum eigentlich? Enger zusammenarbeiten, griffigere Resultate. Es soll wieder mal eine Regionalkonferenz geben. Wir fragen, was damit echt besser wird. Das Wetter morgen, easy kalt und zeitweise sonnig. Am Mikrofon ist der Michael Sali. Zuerst die Meldung. Seit dem 2:30 am Nachmittag ist diese Bahnlinie zwischen Sion und Martigny gesperrt. Eine Verschallung vor der Strassenbrücke ist auf die Fahrleitung gefallen und hat die kaputt gemacht. Jetzt fahren Ersatzbusse. Und das Thema vorab. Die Oberaufsichtskommission vom bernischen Kantonsparlament will wissen, was in diesem Vergleich steht und wie in der Stange ist gekommen, wo die Regierung mit den Baufirmen im Streit um die Sanierung vom Mitholztunnel abgeschlossen hat. Vor Gericht ist der Vergleich die Stange gekommen. Die Baufirmen zahlen 16 von den 21 Millionen, die die Sanierung vom Lawinenschutztunnel im Kandertal gekostet hat. 5,5 Millionen Franken bleiben am Steuerzahler hängen. Zu diesem Vergleich ist Stillschweigen vereinbart und da will Andreas Blaser, der Präsident dieser Kommission, jetzt erklären, ob das ging oder ob der Bürger nicht doch das Recht hat, zu wissen, was in diesem Vergleich steht.
Das ist ganz klar so, dass der Bürger das Recht hat, aber wir haben ja gesetzliche Bestimmungen und meine Fragestellung ist einfach jetzt, was gilt mehr? Gilt das Abkommen, das vor Gericht abgeschlossen ist oder gilt das Öffentlichkeitsprinzip? Aber grundsätzlich hat er ganz recht. Darum wollen wir dort auch Klarheit haben. Und wenn wir die Klarheit haben, wird sicher dann auch die Regierung oder die Oberaufsichtskommission nachher die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informieren.
Sagt der Andreas Blaser von der Oberaufsichtskommission vom Grossen Rat. Die Regierung der Stadt Bern will sich und ihren Angestellten mehr Lohn geben. 235'000 Franken ist das meiste, was ein Chefbeamter verdienen kann. 245'000 soll es künftig für einen Gemeinderat geben. Für das Stadtpräsidium gibt es dann nochmal 10'000 mehr. Die Lohnerhöhungen sind nur möglich, wenn der Lohndeckel, der seit dem Jahr zur Initiative 200'000 sei genug, gelüpft wird. Nur, warum braucht es die Anpassung überhaupt? Das hat Brigitte Mader vom Stadtpräsident Alexander Tschepet wissen.
Ja, um es ganz einfach zu sagen, weil wir auf dem Markt nicht mehr kompetitiv sind in vielen Berufsgattungen. Im mittleren und oberen Kader haben wir heute immer mehr Mühe, Leute überhaupt zu finden. Wir sind lohnmässig nicht mehr konkurrenzfähig mit dem Kanton, mit dem Bund und vor allem auch mit der Privatwirtschaft und der grossen Service-Public-Institutionen.
Der Lohn der Gemeinderäte, der Regierungsmitglieder, der soll auch erhöht werden. Nicht mehr so viel, wie man in der ersten Vorlage wollte, aber immer noch erhöht werden. Das wird vermutlich das sein, was dann auch zu reden gibt, was dann für die Emotionen sorgt, wie ihr am Anfang von der Medienkonferenz gesagt habt, Alexander Tschepet.
Ja, wenn wir über Löhne reden, ist ja ein Tabu, oder? Eigentlich redet ja kein Schweizer gerne über seinen Lohn. Bei Manager und Politiker ist es anders. Dort redet man immer über Löhne und wir finden sie immer falsch, oder? Tatsache ist, dass wir am Schluss bei unserem Modell zwischen dem Stadtpräsident und dem höchsten Kaderangestellten sind es 20'000 Differenz, zwischen dem Gemeinderat und seinem höchsten Angestellten sind es 10'000 Differenz. Ich glaube, wenn man das vergleicht mit der Privatwirtschaft, wenn man das vergleicht mit den anderen öffentlichen Anbietern, dann muss man sagen, es ist mehr als massvoll. Wir reden von einem Maximallohn von 245'000 Franken. Das ist wesentlich tiefer, als zum Beispiel heute der bernische Regierungsrat verdient, heute nicht nach der Revision verdient hat. Das ist wesentlich weniger, als ein Chefbeamter beim Bund verdient. Das allerdings immer noch im Wissen, dass wir ein Budget von 1 Milliarde verwalten. Und wenn wir es als Gemeinderat gut verwalten, profitieren alle davon. Wenn wir es schlecht machen, zahlen auch alle den Preis.
Ihr als Stadtpräsident verdient dann noch etwas mehr als eure Gemeinderatskollegen. Wie wichtig ist euch der Lohn, Alexander Tschepet?
Für mich persönlich ist der Lohn ohne Bestandteil. Ich würde nie für mehr Lohn eine Stelle wechseln. Aber ich würde schon meinen, für was ich an Präsenz und Arbeit aufwenden, fühle ich mich nicht überzahlt. Also ich habe noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich meinen Lohn habe bekommen, wenn ich vergleiche, was Kollegen in meinem Alter mit meinem Background beruflich überkommen. Da muss ich sagen, da kann ich noch einen ganz kleinen Tisch Platz nehmen.
Und wenn ihr euch jetzt vergleicht mit anderen Stadtpräsidenten, anderen Gemeindepräsidenten, Da seid ihr immer noch gut drin, in Bern.
Ich glaube, es gibt keine grössere Gemeinde, die weniger zahlt als Bern. Auch kleinere Gemeinden zahlen zum Teil wesentlich mehr als Bern. Also so ist es, glaube ich, nicht. Also, wenn man im Quervergleich schweizweit schaut, dass sie alle grossen Städte lohnmässig auf unserer Augenhöhe oder drüber. Ich wüsste jetzt keine grosse Stadt, die tiefer ist als Bern. Also von dort muss ich sagen, bei weitem kein schlechtes Gewissen müssen zu haben, auch im Quervergleich nicht.
Personalverbände, die habt ihr auf eurer Seite, die waren heute hier am Tisch gewesen. Auf der anderen Seite Kritiker. Grünliberale haben sich da schon lautstark zu Wort gemeldet, wo die erste Vorlage hat vorgelegt. Sie haben gefunden, mehr Lohn für das Kader, aber nicht mehr Lohn für einen Gemeinderat. Wie tut ihr dieser Diskussion begegnen? Weil die werden nicht still bleiben, habe ich das Gefühl.
Dann sollen sie nicht still bleiben, oder? Ich denke, das ist letztendlich, das eine ist ein bisschen eine Frage vom populistischen Stil, oder? Das ist klar, über Exekutivlöhne herzuziehen, das ist populär. Auf der anderen Seite hat es so eine Frage von politischer Verantwortung. Ich will nicht sagen, über einen Lohn können wir Qualität einkaufen. Das ist, glaube ich, klar. Ihr könnt nicht einen hohen Lohn zahlen und meinen, tragen damit gute Leute. Aber eins kann ich sagen, wenn ihr schlechte Löhne zahlt, dann ist die Auswahl von denen, die gut sind, die sinkt, je tiefer der Lohn ist, je mehr sinkt auch die Auswahl. Und von dort her sage ich, ich glaube, es gehört auch zur Verantwortung von einer politischen Partei, sich zu überlegen, ob man will sagen, aus politischen Gründen sind wir gegen anständige Löhne im Gemeinderat. Am Schluss verdient der Angestellte mehr als sein Chef. Ob das ein gutes Modell für die Zukunft ist, das wage ich zu bezweifeln.
Der Regierungsrat hat eine ähnliche, hat sich auch mehr Lohn wollen, das jetzt zurückgezogen, aber ihr bleibt dabei.
Ich wüsste, der Regierungsrat ist von 285.000 Franken um 15% aufgegangen. Wir sind jetzt mit unserem Modell, dass wir im Maximum auf 245 kämen. Also wir haben schon eine Differenz nach der Erhöhung, die 40.000 tiefer ist als der Regierungsrat. Von dort her muss ich sagen, ich will nicht die Haltung vom Kanton kommentieren. Aber die Stadt Bern hat sachliche Gründe, wieso sie jetzt anpassen will. Und da kann ich so die zögerliche Haltung, die allerdings nicht eine unbescheidene ist beim Kanton, kann uns nicht beeinflussen in unserer Vorgehensweise.
Der Alexander Cep hat befragt von der Brigitte Mader. Die Vorlage der Stadtregierung muss jetzt durch das Parlament. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten frühestens im Juni. Ein anderes Problem haben die Angestellten vom Kanton Wallis. Staatsangestellte dürfen dort nämlich nicht im Kantonsparlament sitzen. Jetzt aber wird das Gesetz, wo das drinsteht, überarbeitet und dabei wird gestritten. Die einen wollen nicht weiter ausgeschlossen bleiben von der Politik, die anderen fürchten um die Gewaltentrennung. Reinhard Heyer.
Ausgelöst worden ist die Diskussion um die Unvereinbarkeit vom Kantonsparlament selber. Im Wallis gilt die Regel, dass alle Angestellten vom Kanton und von Betrieben, die mehrheitlich zum Kanton kehren, nicht können ins Kantonsparlament gewählt werden. Die beiden Aufgaben sind nicht vereinbar. Einzige Ausnahme, die Lehrer, die dürfen gewählt werden. Die Regelung ist verschiedenen Parlamentarier, vor allem von der SP und von der CSP, zu streng gewesen. Sie haben eine Änderung verlangt. Die Regierung hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um die Frage zu studieren und die ist zum Schluss gekommen, dass eine massvolle Lockerung durchaus Sinn macht, die Präsidentin Graziella Walker.
Das scheint uns wenig sinnvoll, wenn man auf die Kompetenz von vielen anderen Bürgern will verzichten oder tut verzichten, indem man so eine restriktive Regelung hat, namentlich aber auch auf die 4.700 Angestellten vom GNW.
Und die Arbeitsgruppe hat jetzt vorgeschlagen, dass die Staatsangestellten und die Angestellten vom Gesundheitsnetz, von den Spitälern, künftig sollen wählbar sein für das Parlament. Mit Ausnahme von den Chefbeamten, die doch noch an der Regierungsmacht siegen. Für Grenzfälle sollen sie dem Tiefstandsregel verstärkt werden. Was der Vorschlag in die Vernehmlassung gegangen ist, hat die Walliser Wirtschaft heftig protestiert. Das, so der Marcel Delassois vom Gewerbeverband, sei eine untragbare Verstärkung von der politischen Macht.
On va avec cette ouverture contre le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est un principe essentiel.
Der Grundsatz von der Gewaltentrennung sei sakrosant und darf nicht angetastet werden. Heute haben sich Staatsangestellte selber das Wort gemeldet und die Lockerung befürwortet. Es ginge, so die Martina Volkum vom Staatsangestelltenverband, nicht um eine Machtverstärkung, sondern um eine Gleichstellung.
Wir denken, es geht ja nicht einfach darum, dass man Leute ausschließt, sondern dass man allen die Möglichkeit gibt. Sonst müssten wir sich vielleicht in Zukunft überlegen, ja, wie sieht es denn mit anderen Gruppen aus? Haben die nicht vielleicht mal die gleichen Probleme, wie man jetzt eigentlich das Gefühl hat, dass die für die Staatsangestellten da sind?
Wenn man befürchtet, dass die Staatsangestellten im Parlament stark die Interessen der Regierung vertreten, dann können wir den gleichen Interessenskonflikt auch bei den Vertretern der Wirtschaft befürchten oder der Gewerkschaften. Dann sind letztlich aus Leuten Interessenskonflikt fast niemand mehr wählbar. Statt uns zu schliessen, sollen wir den Interessenskonflikt mit der Ausstandsregelung lösen, und zwar bei allen, auch bei den Vertretern der Wirtschaft. Die Meinungen gehen also weit auseinander. Die Wirtschaft droht mit dem Referendum, falls den Staatsangestellten der Weg ins Parlament geöffnet werden, und die verlangen Gleichbehandlung, so wie das heute schon in den anderen Westschweizer Kantonen der Fall sei. Jetzt ist der Ball also bei der Regierung, die aus diesen widersprechenden Interessen einen gangbaren Weg suchen müssen.
Der Kanton Freiburg kennt so eine Regelung schon, wie sie die Walliser Staatsangestellten gerne hätten. Zu Freiburg dürfen alle Angestellten vom Kanton ins Parlament, ausser die Chefbeamte, Oberamtmänner und die Leute, die für das Grossratssekretariat arbeiten. Der Kanton Bern hingegen hat sehr eine strikte Regelung, da dürfen Kantonsangestellte nicht im Grossrat politisieren. Zu unserem Schwerpunkt hinicht im Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis ist 18 Minuten vor der 6. In gut einem Monat stimmen 42 Gemeinden im Emmental und 47 Gemeinden im Oberaargau darüber ab, ob sie eine Regionalkonferenz wollen. In diesem regionalen Verbund werden Weichen gestellt für Themen, die alle etwas angehen. Wieso brauchen das Emmental und das Oberaargau überhaupt so ein neues Planungsgremium? Christian Lichti hat im Oberaargau bei Gegner und bei Befürworter nachgefragt.
Bis jetzt hat der Planungsverband, die sogenannte Region Oberaargau, Probleme gelöst, wo alle sind angegangen. Der Verein hat vorgespürt, wie zum Beispiel das Angebot von Zug und Bussen aussieht, wie dass man die Wirtschaft in der Region könnte fördern oder wie dass man den Oberaargau für die Touristen noch attraktiver könnte machen. Die Region Oberaargau ist ein Verein. Und wie das bei einem Verein so ist, bei dem kann man freiwillig mitmachen oder so lassen. Und genau da liegt der grosse Unterschied, sagt Robert Sutter, Befürworter der neuen Regionalkonferenz.
Also konkret bringt sie mehr Verbindlichkeit. Wir hoffen uns natürlich auch, dass wir die Einheit Oberaargau noch besser stärken können. Und vor allem werden wir gegenüber dem Kanton die regionalen Anliegen besser vertreten können, als Organisation eines Vereins.
Stimmt die Mehrheit der Gemeinden und der Stimmberechtigten dieser Regionalkonferenz am 11. März zu, dann müssen alle 47 Gemeinden dem Gremium beitreten. Was die Regionalkonferenz beschließt, das gilt für alle. Merken wird man das vor allem in Raumplanung, so der Robert Sutter.
Es macht nicht Sinn, als wir in verkehrstechnisch schlecht erschlossenen Gebieten Industrie- und Arbeitszonen arbeiten. Und da strebt mir eben vor, mit der Regionalkonferenz könnte man einen internen Ausgleich machen, als man sagt, man macht das Arbeiten dort, wo es gut erschlossen ist und tut nachher auch vor allem die kleineren Gemeinden, die sehr schöne Wohnlagen haben, dort einen gewissen Teil bevorzugen. Und dort erhoffen wir mit der Regionalkonferenz einen internen Ausgleich zu machen.
Arbeiten also in den Agglomerationen, wohnen eher in den ländlichen Gebieten. Mit diesen Plänen haben vor allem kleine Landgemeinden ihre liebe Mühe. Sie befürchten, plötzlich hinten abzukommen. Nicht mehr selber können zu bestimmen, wie viele Gewerbebetriebe sie dürfen haben oder wie viele neue Wohnungen sie dürfen bauen. Aus Angst vor einer Übermacht von den Zentren Langenthal, Herzogenbuchsee oder Huttwil lehnen die kleinen Landgemeinden die Regionalkonferenz ab. Die Angst, so der Robert Sutter von Region Oberaargau, sei aber unbegründet.
Wir können natürlich die kleinen Gemeinden, und das war immer ein grosses Anliegen von der Region Oberaargau, nicht ausblüten. Also wir stärken natürlich die kleineren Gemeinden, und zwar sieht das ganz klar aus mit dem Stimmrecht, das nachher die Regionalversammlung hat. Sie pro 1000 Einwohner ist eine Stimme. Also wir werden natürlich ein paar kleine Gemeinden zusammen können, Zentrumsgemeinden Langenthal, Herzogenbuchsee, Huttwil zusammen wesentlich überstimmen.
Ganz so unproblematisch, wie das der Robert Sutter darstellt, sehen das nicht alle. Die junge SVP hat sich von Anfang an kritisch gegen die Einführung der Regionalkonferenz geäussert. Sie hat ein Komitee aufgestellt, das im Abstimmungskampf gegen die Einführung der Regionalkonferenz weibelt. In erster Linie befürchtet Gegner einen Abbau der direkten Demokratie, sagt Patrick Freudiger, der Vizepräsident der jungen SVP vom Kanton Bern.
Mit der Regionalkonferenz wird das Prinzip von der freiwilligen Zusammenarbeit über Bord geworfen. Es gibt neue Zwangskörperschaft. Die entscheidet verbindlich und dort haben Gemeinden dann nichts mehr zu sagen.
Er warnt auch davor, dass Gemeinden gegenüber dem Kanton zu gut zu fest zur Hand ausgeben.
Es ist ein Paradigmenwechsel. Die Region Oberaargau, das ist ein privatrechtlicher Verein. Eine Gemeinde kann dort eintreten, kann sogar wieder austreten. Die Regionalkonferenz kann gegen Willen von einzelnen Gemeinden eingeführt werden. Ein Austritt ist nicht möglich. Und der Kanton kann eine Regionalkonferenz, sobald sie da eingeführt ist, durch Gesetz jederzeit weitere neue Aufgaben übertragen. Das Tätigkeitsfeld der Regionalkonferenz ist gegen oben offen. Das ganz im Gegensatz zur Region Oberaargau, wo eine Art Denkfabrik ist für gewisse Planungsaufgaben und nicht mehr.
Freiwillig weiter zusammenarbeiten, ja, aber sich dazu zwingen, nein. Gegner kritisieren auch, dass zwischen Gemeinde und Kanton eine neue Ebene zwischengeschaltet wird, sagt Patrick Freudiger.
Die Regionalkonferenz bewirkt Machtverlagerung von der Bevölkerung hin zu einzelnen Verwaltungsbeamten, hin zu einzelnen Politikern. Wir sind der Meinung, entscheiden müssen möglichst weit um, möglichst weit basisdemokratisch gefällt werden. Die Regionalkonferenz widerspricht dem Prinzip.
Zumindest am 11. März hat die Basis das volle Mitspracherecht. Dann können die Bürger entscheiden, ob sie die Regionalkonferenz wollen oder nicht.
So eine Entscheid, ja oder nein, Regionalkonferenz ist im Gebiet Thun-Oberland-West schon vor anderthalb Jahren gefallen. Die Regionalkonferenz ist dann an dem 13. Juni 2010 Bachab, vor allem wegen dem Widerstand aus den Landgemeinden. Was ist jetzt wieder passiert mit der regionalen Zusammenarbeit in dieser Gegend? Der Christian Strübin hat nachgefragt.
Zweisimmen, die Zentrumsgemeinde vom Obersimmental, hat am 13. Juni 2010 die Regionalkonferenz mit etwa 75% Nein-Mehrheit abgelehnt. Hat man sich damit selber ein Bein gestellt oder ist es genauso gut wie früher? Gemeinderatspräsidentin Nan Speiser mit der Erfahrung von gut anderthalb Jahren.
Das ist eine schwierige Frage zu sagen, es fehlt uns etwas oder es ist genau gleich wie vorher. Sicher ist, dass wir weniger Mittel vom Kanton zur Verfügung haben für unsere Aufgaben als Planungsregion anzupacken. Die fehlen uns.
Und das hat die Landesteilen Obersimmental, Saanenland und Kandertal ändern noch zusammengebracht. Ihre beiden Berg- und Planungsregionen haben unterdessen den gleichen Geschäftsführer, Dan Speiser.
Die zwei Planungsregionen ist man zusammengehockt und hat geschaut, was könnte man allenfalls machen für die Aufgaben, für die ähnlichen Aufgaben, wo die zwei auch touristisch geprägte Regionen müssen anpacken, dass man dort Synergien kann nutzen. Und jetzt mit dem, was man an beiden Orten den gleichen Geschäftsführer hat, ist das sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Und vor allem hat man auch ein bisschen den Informationsaustausch, der jetzt sehr gut läuft.
Ist es aus der Distanz von anderthalb Jahren ein Fehler gewesen oder nicht? Nein zu sagen zur Regionalkonferenz Thun-Oberland-West, Dan Speiser.
Die Angst hat man nicht überwinden können. Die Angst von einer vierten Ebene. Ich denke, wenn heute nochmal die Abstimmung stattfinden würde, würde es aber nochmal genau gleich ausfallen wie vor anderthalb Jahren.
Am anderen Ende vom Simmental, nämlich die Spiez am Thunersee, ist das Abstimmungsresultat am 13. Juni 2010 umgekehrt gewesen. Spiez hat der Regionalkonferenz mit einer Zweidrittelsmehrheit zugestimmt, aber sie halt eben nicht überkommen. Fehlt jetzt etwas, was man sich vielleicht erhofft hätte? Die Einschätzung vom Gemeindepräsident Franz Arnold.
Also die Befindlichkeit in Spiez, wenn man das Leben in der Öffentlichkeit anschauen tut, ist wahrscheinlich nicht spürbar anders. Für mich ist immer die Frage, wie unverbindlich oder verbindlich tut man miteinander zusammenarbeiten. Aber drumherum kommt man ja nicht.
Die Region Thun-Simmental hat dem Rechnung getragen, dass man die Region Thun-Innerport mit dem Wirtschaftsraum Thun fusioniert hat, der Franz Arnold von Spiez.
In Spiez ist es natürlich so, dass wir im früheren TIP und nunmehr Entwicklungsraum Thun schon sehr gute Zusammenarbeit gepflegt haben und eigentlich nicht jetzt an irgendetwas leiden, an etwas, was ich würde fehlen, dass wir die regionalen Themen nicht in einem gemeinsamen Gefäß behandeln können.
Das heisst also, keine Regionalkonferenz ist gar nicht das Ende von einer überkommunalen Zusammenarbeit, wie sie seit Jahrzehnten funktioniert hat.
Der die Zusammenarbeit in den 40 Gemeinden von diesem Entwicklungsraum Thun jeden Tag muss bewerkstelligen, ist der Geschäftsführer der Melchior Buchs. Funktioniert es wirklich oder ist es ein Gemurks? Hat nicht Christian Strübin gefragt.
Zwei sind wir Zentrumsgemeinden.
Jetzt haben wir gerade einen Unterbruch von unserem Senderechner. Wir probieren jetzt zuzuspielen.
Also wir kommen im Moment sehr gut schlagen. Wir sind ja vorher sehr gut schlagen mit unseren Aufgaben. Und es ist noch schwierig zu sagen, ob uns etwas fehlt, weil wir ja das andere nachher gar nie haben können umsetzen und leben. Was sicher schwieriger ist, ist, dass wir weniger Möglichkeiten haben, gerade im Bereich von überkommunalen Planungen noch etwas können umzusetzen, verbindlich für alle Gemeinden. Da wäre die Regionalkonferenz sicher ein Vorteil gewesen. Dafür auf der anderen Seite mit dem Entwicklungsraum Thun, wo wir jetzt den Wirtschaftsraum Thun noch integriert haben, haben wir natürlich eine Vereinsstruktur, die da mehr Freiheiten offen lässt, vor allem auch wenn man so im Handeln, beim Entscheidungen treffen, da sind wir ganz sicher schneller.
Wenn ihr jetzt müsstet die Bilanz ziehen, welches das die bessere Lösung ist, welches ist sie?
Ja, man sollte von beidem das Positive nehmen, dann wäre es wahrscheinlich die ideale Lösung, wenn wir könnten gewisse Instrumente bekommen, wo wir eben auch Entscheidungen könnten besser durchsetzen. Das würde sicher den Wert und dort die Effektivität der Regionen erhöhen. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich, ja, das hätten wir immer gerne behalten, die Flexibilität unserer Organisationsform.
Habt ihr auch einen Austausch zum Beispiel mit Bern-Mittelland, wo eine funktionierende Regionalkonferenz hat?
Wir haben eigentlich einen sehr regen Austausch, weil wir haben das Netzwerk Berner Regionen, wo wir uns sehr regelmässig treffen, wo wir auch gemeinsame Themen behandeln, wo wir zum Teil auch mit den kantonalen Fachstellen, wo wir meistens zu tun haben, damit Aussprachen haben, das funktioniert gut.
Aber das würde ja auch darauf herdeuten, dass es an und für sich Kanäle und Austausch und irgendwo auch Kompetenztransfer gibt, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, braucht es eine Regionalkonferenz?
Ja, die Frage stellt sich in dem Sinn, ob es eine derart hoch organisierte, bürokratisch organisierte Organisation braucht. Der Kanton hat das dann wollen, gesagt, wenn man Entscheidungskompetenzen will, delegieren an die Regionen, dann muss man die Regionen im Gemeindegesetz unterstellen. Und das ist natürlich die Form, die Schwierigkeiten bietet.
Das sagt der Melchior Buchs, Geschäftsführer vom Entwicklungsraum Thun. Matthias Baumer, der hat das zusammentritt.
Ohne Ausspielrechner habe ich das zusammentritt. Du kannst jetzt da also sagen, dass sich der Berner Gemeinderat mehr Geld will geben, statt will Kaderlöhne hochtun, für dass sie konkurrenzfähig bleibt auf dem Arbeitsmarkt. Mit den Kaderlöhnen gingen aber die Löhne der Gemeinderäte, ob sie. Im Juni stimmt Stadt Bern darüber ab. Parteien wie die SVP oder die Grünen kritisieren die geplante Lohnerhöhung. Dann muss man auch noch wissen, dass die Oberaufsichtskommission wissen will, wie der Vergleich zwischen dem Kanton Bern und den Baufirmen zu den Sanierungskosten vom Mitholztunnel aussieht. Das ist der Tunnel, der Lawinenschutztunnel, der fast zusammengefallen wäre, den die Parteien da vor Gericht gemacht haben. Es geht dabei um die Aufteilung von diesen 21 Millionen Franken, die das Flicken gekostet hat. Der Kanton und damit die Steuerzahler müssen 5,5 Millionen daran geben. Und die Walliser Staatsangestellten, die wollen jetzt Kantonsparlament gewählt werden. Die Wirtschaft ist dagegen und die Regierung muss jetzt entscheiden.
Der Matthias Baumer ist eben kein Computer, sondern aus Fleisch und Blut hier im Studio. Darum hat es keine Panne gegeben. Der Felix Blumer von SF Meteo erzählt uns jetzt, wo es morgen am wärmsten ist und noch anders.
In der Nacht ist es in allen Gebieten aufgelockert bewölkt. Im Wallis sogar oft klar und es ist eisig kalt. Die Temperaturen gehen zurück auf minus 11 Grad in Bern, minus 8 Grad im Rhonental und minus 22 Grad im Goms. Morgen ist es zeitweise im Wallis sogar ziemlich sonnig. Über dem Mittelland hat es Hochnebelfelder und aus denen kann es örtlich auch einmal ein paar Schneeflocken geben. Im Oberland und im Wallis hat es zeitweise Wolkenfelder. Auch morgen geht es eisig weiter. Die Höchstwerte liegen rund um Bern bei minus 9 Grad, im Rhonental bei minus 3 Grad und auf 2000 Meter Meereshöhe im Bereich von minus 15 Grad. Dazu geht immer noch mäßige bis starke Beise und so fühlen sich dann die Temperaturen im Mittelland an, wie etwa minus 18 Grad. Am Wochenende ändert sich wenig. Es bleibt eisig mit Höchstwert um minus 10 Grad im Rhonental bei minus 5 Grad. Dazu ist es ziemlich sonnig, abgesehen von Hochnebelfeldern über dem Mittelland und ein paar Wolkenfelder in den Alpen. Nebel und Wolkenfelder sind aber wegen der grossen Kälte so dünn, dass die Sonne oft durchscheinen kann.
Wie kann ich hören, was ich verpasst habe? Wo kann ich das Regionaljournal nochmal hören? Regionaljournal.ch ist unsere und eure Adresse im Internet. Außerdem gibt es unsere Sendung als Podcast zum Hören, wo und wenn ihr wollt. Auf unserer Webseite gibt es die Anleitung zum Abladen von diesem Podcast. Verantwortlich für die Sendung heute Abend Priska Delberg. Mein Name ist Michael Sali.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.